Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Real Talk Blockchain Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Thomas Euler, Founder und CEO von Liquidity. Liquidity arbeitet an der Schnittstelle zwischen Profisport und Blockchain. Ihr Motto dabei ist Tokenizing Professional Sports. Also wie sieht Fan-Engagement in der Zukunft aus? Welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch? Und auch, wie steht das in Verbindung zu Virtual Reality? Dabei gibt Thomas echt spannende Einblicke in die Entstehung der Idee hinter Liquidity, aber auch, was er denkt, wie sich die ganze Welt verändert. Also wie entwickelt sich der ganze Virtual Reality Space und vor allen Dingen, wie kann man die Blockchain da gezielt einsetzen, um wirklich echte Produkte entstehen zu lassen. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Interview mit Thomas. Hallo Thomas, für die Leute, die dich gar nicht kennen, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst und auch wie du natürlich zum Thema Blockchain gekommen bist?
Na klar, das kann ich sehr gerne machen. Hallo erstmal an alle, die zuhören. Ich heiße Thomas Euler, bin einer der Gründer und einer der Geschäftsführer von Liquidity. Dazu erzähle ich sicher gleich mehr. Was ist mein Hintergrund? Wie bin ich zur Blockchain gekommen? Ich habe 10 Jahre lang Beratung gemacht in einer kleinen Consulting-Boutique, die ich als erster Mitarbeiter mit aufgebaut habe, rund um das Thema, das man heute digitale Transformation schimpfen würde. Damals gab es den Begriff noch nicht, die Fragen waren auch noch viel rudimentärer, das durchschnittliche Unternehmen vom Mittelständler bis zum Konzern hat sich damals gefragt, brauchen wir überhaupt das Internet? Man hat damals noch von Web 2.0 geredet, heute sind wir ja bereits beim Web 3 angekommen, darum wird es dann heute sicher gehen. Aber das heißt, ich habe seit meinen Kindheitstagen die Internetbranche, die Tech-Branche eng verfolgt, war früh fasziniert von Computern, von Bill Gates, von Microsoft, von Börsencrashs. Und deshalb war es für mich naheliegend, auch professionell mit der Tech- und Technologiebranche zu tun zu haben. Und habe deshalb auch sehr, sehr früh von Bitcoin, Blockchain und Co. erfahren. Ich glaube, 2009, 2010 war mir klar, dass es Bitcoin gibt. Ich fand es interessant, weil ich großer Fan bin von Nassim Taleb, den sicherlich der ein oder andere im Blockchain-Space ebenfalls kennt. Aber nichtsdestoweniger hat der Finanzblickwinkel mich noch nicht so richtig gecatcht, deshalb habe ich es beobachtet am Rande. Aber 2015, 2016 haben, als Leute anfingen, viel mehr über Smart Contracts und DAOs, Decentralized Autonomous Organizations und dergleichen zu reden, wurde es für mich wahnsinnig interessant, weil dezentrale Systeme, dezentrale Organisationsstrukturen etwas war, was ich professionell mich viel damit auseinandergesetzt habe, zum Beispiel bei Projekten, in denen es darum ging, wie kann man Unternehmen innovationsfähig machen. Auch da spielen ja dezentrale Strukturen eine Rolle. Aber auch im größeren Kosmos hat mich dieses Metathema schon lange beschäftigt. Und ab dem Zeitpunkt war ich sehr, sehr gehuckt, bin dann irgendwann selbstständig geworden, habe Untitled Inc. mit aufgebaut. Das ist ein Netzwerk, das wir 2017 ins Leben gerufen haben, also eine Netzwerkorganisation, wo wir damals, war ja der kurz vor dem großen ICO-Hype, kurz vor dem ganz, ganz großen Bitcoin-Hype, aber man hat schon gemerkt, da brodelt einiges und da sind einige Goldgräber unterwegs, aber eben auch jede Menge Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, die auch relevante Erfahrung haben. Genau, und die Leute haben wir versucht zusammenzubekommen, sprich Leute aus sowohl der Finanzindustrie, dem Venture Capital Bereich, der Tech-Branche, einige Leute mit Beratungshintergründen, sodass wir dieses Netzwerk gegründet haben und mit dem gemeinsamen interdisziplinären Blickwinkel den Space exploriert haben und einige Dinge umgesetzt haben. Wir haben zum Beispiel BRA, den Blockchain Research Accelerator, ins Leben gerufen, indem wir dann Studenten mit Professoren und Praktikern aus der Wirtschaft zusammengebracht haben. Wir haben diverse Projekte, also Beratungsprojekte gemacht, sowohl bei Corporates, mit einigen Startups in dem Bereich zusammengearbeitet und selber natürlich immer geschaut, auf was kann man gegebenenfalls selber machen und gründen. Und über eines unserer Netzwerkmitglieder, Jonas, kam der Kontakt zustande zu Hendrik. Und so haben wir drei plus Oliver, Dr. Oliver Krause, auch einer der Gründer von Untitled Inc. wiederum, wir haben uns dann vor anderthalb Jahren die Frage gestellt, was könnte denn Tokenization bedeuten für den Profisportbereich. Und so hat dann Liquidity seinen Ausgangspunkt gefunden.
Spannende Geschichte auf jeden Fall. Einmal noch einen Schritt zurück. Ich glaube, das ist eine, zumindest aus meiner Perspektive, spannende Frage. Du hast erwähnt, damals, als du dich selbstständig gemacht hast, ja auch Richtung Blockchain, war Blockchain noch weniger bekannt als heute eigentlich. Also,
es war auch gar nicht mein Plan, to be honest. Mir war es in der Beratung immer wichtig, sehr technologieagnostisch zu sein und alles im Blick zu haben, aber nie ein Prophet oder Evangelist einer einzelnen Technologie zu sein. Das ist für meine Begriffe unseriös, denn es geht ja im Endeffekt, muss es immer um Lösungen gehen und es muss darum gehen, Ziele zu erreichen, wenn ich mich mit Technologien auseinandersetze. Und aufgrund dieser Tatsache war das in der Company-Form mir immer sehr wichtig, dass wir als Team dort nicht uns zum Sprachrohr von ein paar Herstellern, Anbietern machen. Ich habe nur schnell gemerkt, in der Selbstständigkeit ist das relativ schwierig, konsequent durchzuziehen, so breit aufgestellt zu sein, sondern dort musste ich erstmal spitzer werden, denn alleine aus Zeitgründen ging es nicht mehr anders. Und wenn du die Zeit, du hast sie ja selber auch miterlebt, Julian, dann weißt du, man kann sehr, sehr tief in das Rabbit Hole Blockchain, Krypto etc. eintauchen und mehr war dann einfach nicht mehr möglich. Also es war weniger eine strategische Entscheidung als wirklich eine den realen Gegebenheiten geschuldeter Umstand.
Verstanden. Jetzt Liquidity. Vielleicht kennen es jetzt einige natürlich durch die große Pressemitteilung mit dem BVB, aber was macht ihr eigentlich? Also ich glaube, wir haben im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Euch treibt ja, und auch, du hast es gerade auch nochmal gesagt, nicht eine Technologie an oder einfach nur irgendwie was machen zu wollen. Ich glaube, ihr habt ja auch schon eine Vision. Ihr wollt ja wirklich was verändern in dem Bereich. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wo du denkst, was ihr macht und auch wo die Reise dahin geht?
Klar, das kann ich dir gerne erzählen. Es gibt aufgrund der Tatsache, dass wir noch nicht vollumfänglich darüber kommunizieren, was wir genau mit Borussia Dortmund machen werden, gibt es gewisse Punkte, die ich jetzt heute noch nicht verraten kann, aber ich glaube, ich kann dir schon einiges erzählen. Also was uns umtreibt, und ich erzähle dir über ein Produkt, bei dem Blockchain unter der Haube auch stattfindet, aber am liebsten erstmal ohne über die Technologie zu sprechen. Denn wir bauen ein Produkt für Sportfans und eine Lösung für Sportclubs, die dabei hilft, Sportclubs ein relativ konkretes Problem zu lösen. Und das bedeutet, in der Zukunft digitale Erlösströme für sich selber zu erschließen. Denn natürlich im Profisport, die Haupteinnahmequelle sind TV- bzw. Bewegtbildrechte, die verkauft werden. Allerdings kann man davon ausgehen, dass digitale Erlösmodelle, die die Clubs brauchen, egal ob jetzt Fußballvereine oder auch in anderen Sportarten, bis hin zu Einzelsportler, immer wichtiger werden müssen im Revenue-Mix. Und nun ist es so, dass du heute siehst, in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir alle leben, haben nach wie vor Menschen großes Interesse an Sport und das natürlich auch im digitalen Raum. Und was die allermeisten Sportclubs heute machen, ist, sie kommunizieren mit ihren Fans wo sie sind, wo sich die Fans bewegen, also in Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, WeChat, wo auch immer du gerade bist. Das ist gut, denn da erreicht man die Fans, die lassen sich allerdings nur sehr, sehr bedingt monetarisieren, wenn du ein Sportclub auf diesen Plattformen bist und wirklich das meiste Potenzial haben an der Stelle die großen Tech-Companies, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu verwandeln. So, das ist das Problem für den Sportclub. Aber noch viel wichtiger in unserer Lösung, bei der es sich wir reden von einem Fan-Ökosystem, ein tokenbasiertes Fan-Ökosystem handelt, ist gerade bei größeren Clubs, aber auch bei kleineren Teams, ist die Fanbasis heute ja längst nicht mehr nur lokal vor Ort, sondern ein Fußballclub hat Fans in ganz Deutschland und größere Brands wie der BVB auf der ganzen Welt. Und wenn du in den Sportbereich guckst als Organisationsstruktur, dann ist zwar nicht überall auf der Welt, aber hier in Deutschland und in vielen Ländern Europas Sport immer sehr mitgliederzentrisch, fanzentrisch gewesen. Ja? Wir haben hier das Vereinswesen. Du hast die Socios im spanischen Raum, also Mitgliederorganisationen. Das hat sich dann im Zuge der Professionalisierung verändert, weil Lizenzspielerabteilungen dann ausgegründet wurden in eigene For-Profit-Units, Entitäten ausgegliedert wurden. Aber nichtsdestoweniger, Fans sind keine passiven Konsumenten. Fans haben riesige Passion. Ich bin übrigens sehr, sehr großer NBA-Fan und bin sehr weit weg von den Clubs, von den Spielern, deren Fan ich bin. Aber nichtsdestoweniger habe ich ein Interesse, nah dran zu sein und Teilhabe zu haben, mitwirken zu können. Und wir bauen ein Werkzeug, das Clubs die Möglichkeit gibt, Fans nah dran sein zu lassen. Partizipieren, Teilhabe machen zu lassen. Und einer der Mechanismen, eines der Designprinzipien, was unter der Haube stattfindet, ist das ominöse Token.
Was denkst du, und du sagst Fan-Engagement, das heißt, ja, und dann, also eigentlich heißt das ja auch, man möchte ein bisschen Macht zu den, nicht Kunden in dem Fall, aber zu den Fans geben. Na, das ist ja einmal dann aber Engagement, aber natürlich auch ein Stück weit Mitbestimmung. Oder wie siehst du das? Also, sind da die Vereine auch offen? Also sagen die da auch wirklich, ey, ich möchte wirklich Mitbestimmung haben? Vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich sag mal hier, der nächste Transfer steht an. Ich lasse die Fans mal entscheiden, wie viel wir jetzt zahlen. oder wie viel wir bieten.
Ich glaube, also gerade das letztgenannte Beispiel, davon sind wir noch sehr lange, vielleicht auch für immer entfernt, den über Transfers mitzuentscheiden, so wie der real existierende Transfermarkt funktioniert. Das wäre schlicht und ergreifend nicht möglich. Und weil die Gespräche finden im Hintergrund statt, wenn du heute kommunizierst, der oder der Spieler und deine Fans voten dafür, hat das einen Einfluss auf den Preis. Also das in der, zumindest in der Fußballwelt funktioniert das so noch nicht. Wenn du fragst nach Teilhabe, ermöglichen den Fans und möchten das Clubs, dann muss ich, also aus Liquidity-Perspektive würde ich dir zwei Dinge sagen. Das erste ist, da gibt es keine universelle Antwort, da sind Clubs sehr unterschiedlich und werden unterschiedliche Bereitschaftsgrade dazu haben und es kommt wahrscheinlich auch sehr auf den Reifegrad an. Ich denke, wenn du im Fußball, im US-Basketball und so weiter guckst, dann wird die Bereitschaft dort bei manchen Vereinen vielleicht vorhanden sein bis zu einem gewissen Grad, aber sich dort komplett in allen Bereichen quasi Fan-Control zu machen, ist vielleicht etwas schwieriger. Aber dann gibt es ja ganz andere, zum Beispiel die ganzen E-Sport-Ökosysteme, in denen die gerade erst am Entstehen sind, die ganz andere Strukturen schaffen können und sich vielleicht auch ganz anders organisieren, viel digital nativer organisieren werden, ist auch für meine Begriffe sehr vorstellbar, dass es dort mehr Offenheit gibt. Und dann gibt es ja auch Beispiele, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, aber es gibt eine ziemlich kleine American Football League in den USA, die genau damit arbeitet, dass wirklich alle Entscheidungen bis hin zu Coaching-Entscheidungen von Fans getroffen werden. Also von daher, da gibt es nicht die eine Wahrheit. Was ich entwickeln will, ist ein Produkt, ist ein Werkzeug als Club, mit dem du Dinge tun kannst und wie konsequent du dieses Werkzeug einsetzt, bleibt erstmal dir überlassen als Club, als Betreiber. Aber natürlich habe ich eine These darüber, was der Sweet Spot ist. Und da, ich glaube, es kann nicht darum gehen, künftig Fans einfach nur im digitalen Raum Alibi-Partizipation zu erlauben, sondern Fans sind smart, viele Fans zumindest sind smart und haben eine Stimme, haben gute Ideen und die kann und sollte man sich zunutze machen. Was ja, wie gesagt, auch im Sport, im Vereinswesen beispielsweise durchaus üblich ist und war. Du hast dort Mitgliederversammlungen, dort kannst du als Mitglied Beiträge, Vorschläge einreichen. Einzig und alleine, das funktioniert eben primär im lokalen und in der physischen Welt und in der digitalen Welt, glaube ich, kannst du nicht einfach übertragen, was analog funktioniert, sondern brauchst neue Tools. Und das treibt uns um. mitgliederzentrisch, Werkzeuge für mitgliederzentrische Organisationen, wenn du es etwas akademisch formulieren willst. Oder einfach eine Plattform, eine Community für Fans, in der Fans mit ihren Clubs in interessanten Weisen interagieren können.
Und die Blockchain ist dann hauptsächlich für den Tokenization Use Case oder seht ihr da auch noch weitere Anwendungsfälle?
Also im Sportmarkt sehe ich jede Menge weitere Anwendungsfälle für Blockchain-Technologie und Tokenisierung. Für mich vielleicht ein kurzer Aside, aber wir reden hier ja mit deiner Zuhörerschaft, die wahrscheinlich recht affin für das ganze Thema ist. Und da, ich erzähle gerne die Geschichte so, mit Bitcoin hat alles angefangen und deshalb haben viele Leute auch sehr, sehr lange konsequent von Kryptowährungen geredet. Aber eigentlich, was dann wurde mehr über Blockchain geredet, aber es ist ein großer Design Space entstanden, wo viele Leute sich über neue Arten von Systemstrukturen, von Netzwerkorganisationen angefangen haben, Gedanken zu machen. Und ich glaube, mit oder ohne Blockchain sind quasi tokenisierte Organisationen oder Interaktionsmodelle ein neuer Design Space, wo du heute zum Beispiel Refind ist ein Startup, das sogar aus Deutschland kommt, die sich eine super Lösung haben für quasi Social Bookmarking, Content Discovery. Die haben auch einen Token an ihre Mitglieder ausgegeben, das nicht auf der Blockchain lebt. Ne? Aber inspiriert davon, was in diesem Bereich entstanden ist. So, und in diesem Space, deshalb trenne ich ein bisschen zwischen da ist Blockchain und da ist Tokenisierung. Vielleicht gibt es auch noch andere Typen von Ledgers, die keine Blockchain sind, etc. Nur um da die Begriffe ein bisschen einzuordnen. Aber im Sportbereich, schau, die Technologie, nennen wir es mal Blockchain, aber alles andere ist da drunter subsumiert, macht für meine Begriffe überall da wahnsinnig viel Sinn, wo du Netzwerkstrukturen mit verschiedenen Akteuren dazu bringen willst, gemeinsam Werte zu schaffen. So, das ist ein bisschen abstrakt, aber denk über die Fußball- oder die Sportwelt im Allgemeinen nach. Dann gibt es da Fans, es gibt Clubs, es gibt Ligen, es gibt Verbände, es gibt Spieler, es gibt die Agenten der Spieler. Ja, es ist also ein wahnsinnig heterogenes Ökosystem und irgendwie will man gemeinsam Ziele erreichen, nämlich ein gutes Produkt auf den Platz bringen, auf den Bildschirm meinetwegen bringen und Menschen begeistern. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Partikularinteressen ganz unterschiedlich. Und wenn du das jetzt mal weiter denkst, ich glaube auch da, das wird ein bisschen dauern, bis wir das sehen, aber eine Liga ist ja größtenteils, die hat natürlich Marketingaufgaben für die Gesamtheit der Clubs, aber eine der wichtigen Aufgaben ist die Rechte, die Bewegtbildrechte zu vermarkten und die Gelder zu distribuieren unter den Clubs. Und also für meine Begriffe sehr naheliegend, dass man einige dieser Aufgaben auch automatisieren und dezentralisieren könnte. Ja, also wenn Clubs gemeinsam ein Netzwerk betreiben, was automatisiert alle Erlöse, die nicht einzeln auf Clubebene, sondern auf Ligaebene anfallen, quasi einsammelt und sie dann automatisiert in Echtzeit distribuiert, dann ist vielleicht ein administrativer Part, den heute eine Liga leistet, nicht mehr notwendig, ihn über so eine Organisationseinheit durchführen zu lassen. Und dann kannst du natürlich noch in viele andere Bereiche des Marktes denken. Ich habe mal was geschrieben, vielleicht kannst du das in die Shownotes packen. Das war das Tokenization Playbook for the Sports Industries, leider auf Englisch, aber darin haben wir mal 10 Use Cases identifiziert und beschrieben, auch nicht alle Sachen, an denen nur wir arbeiten. Also wir haben selber 2 im Fokus, das ist das Fan-Engagement-Thema und dann quasi Crowd-Finanzierung STOs, also Security Token Offerings, aber bis hin zu im Ticketing-Bereich gibt es Anknüpfungspunkte und auch viele Use Cases, by the way. Bei digitalen Collectibles wirst du fündig und es gibt sogar erste Spieler, die sich tokenisieren. Zum Beispiel Spencer Dinwiddie aus der NBA, der eine tokenisierte Anleihe ausgegeben hat.
Was denkst du, wohin geht die Reise? Also Fußball ist ja größtenteils heute noch eigentlich ein analoges Erlebnis. Natürlich gibt es das im Fernsehen, ja, aber das würde ich jetzt nicht als vollumfängliches Digitalangebot. Und es gibt natürlich auch Webseiten und Apps, das ist ja alles da. Aber es fühlt sich ja nicht nativ digital an. Ist natürlich auch einfach aufgrund der Sache, weil es eben analog gespielt werden muss auf einem Feld und nicht wie in einem E-Sport am Computer. Aber was denkst du, wohin kann da so die Reise gehen? Also wie könnte auch ein End-to-End-digitales Erlebnis in dem Bereich aussehen?
Naja, ich glaube, der Fußball Und in Summe, der Sport wird immer auf dem Platz erstmal stattfinden. Also außer wir reden über E-Sport, was für meine Begriffe durchaus ein vollwertiges Sportprodukt sein kann. Aber natürlich kannst du dir überlegen, wirst du vielleicht auch Sport irgendwann haben in virtuellen Welten, was dann so eine Hybridform ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber der Kern von Sport wird auf dem Platz stattfinden. Aber das Ganze drumherum, du kannst dir zum Beispiel anschauen, wie wird denn heute Sport rezipiert von Leuten, und dann siehst du vielleicht in der Bundesliga am wenigsten, weil die super restriktiv mit ihren sogar Highlight-Clips und so weiter umgeht, aber schau dir an, wie NBA konsumiert wird von Millennial und Generation Z-Fans, und dann passiert sehr, sehr viel auf Highlight-Clip-Ebene in Social Media. Es gibt ein riesiges Interesse daran, aber die Aufmerksamkeitsspanne, ganze Spiele anzugucken, vor allen Dingen, wenn es jetzt keine Playoff-Highlight-Spiele sind, ist im Zweifel deutlich geringer. Das heißt, du hast also ein Produktsport, aber es wird anders konsumiert als früher. Ja, früher haben Leute sich ins Baseballstadion gesetzt und 6-7 Stunden zum Teil Spiele live geguckt. Das kannst du ja heute... Könntest du dir vorstellen, 6 Stunden lang in einem Stadion zu sitzen oder auch nur 6 Stunden vorm Fernseher zu sitzen und ein Spiel dir anzuschauen?
Nee, ich sag mal, jetzt gerade in einer Corona-Zeit natürlich noch viel, viel weniger, ne, aber durch so eine, ja, eben die Aufmerksamkeit lässt ja auch dann irgendwann nach. Es tut einem auch da wahrscheinlich alles weh, wenn man da 6 Stunden rumsitzen muss. Also absolut nicht, nee.
Ja, und wir haben jede Menge Entertainment-Optionen. Und wer sich so ein bisschen im Sport-Business bewegt, der wird auch darauf stoßen, dass dir heute viele Leute sagen, hey, guck mal, unser Wettbewerb ist, also um die Aufmerksamkeit, ist nicht mehr nur der andere Club oder die andere Sportart, sondern das ist auch League of Legends, das ist Netflix und so weiter. Ja? Wenn du das Ganze vollkommen unromantisch nur als Business, und da ist dann eben ein kompetitives Entertainment-Produkt meine Definition dafür, was Sport ist. So, und wenn du da bist, dann kannst du dir natürlich schon die Frage stellen, die Digitalisierung beeinflusst, wie Menschen das rezipieren und wie sie sich verhalten, und deshalb wird sich auch der Sport anpassen müssen. Also ich glaube, dass gerade die Sportarten, also das geht los, ne? Die DFL wird, wie sie mit Highlight-Clips umgeht, welche Möglichkeiten der digitalen Kommunikation sie Fan-Communities über das Spiel als solches gibt, wird sie verändern müssen. Und da sind auch Entwicklungen unterwegs. Du wirst dann vielleicht sogar das Spiel verändern müssen. Also Baseball, wie gerade beschrieben, hat ein Problem. Und da gibt es dann auch die NBA zum Beispiel, versucht immer wieder Tweaks, wie kann man das Spiel ein bisschen schneller machen, wie kann man hinbekommen, dass wir nicht 2 Stunden, sondern 1,5 Stunden TV-Zeit haben, etc. Und das ist alles letzten Endes der Digitalisierung geschuldet. Und deshalb ist beides für mich gar nicht mehr trennbar. Also während Athleten, wir werden immer wollen, dass wahnsinnige Athleten, die Dinge können, die am Ball Dinge tun, die man kaum glauben kann, auf dem Platz diese Dinge tun. Aber alles drumherum wird digitaler. Ne? Gerade auch durch, wie gesagt, die Internationalisierung. Früher konntest du ja Spiele der deutschen Fußballliga nicht in den USA gucken. Aber heute kannst du die Spiele dort sehen, dank Digitalisierung. So, aber als Club musst du dir natürlich dann überlegen, wie kann ich denn diesen Fan an mich binden? Was will der denn für eine Interaktion? Weil auch vielleicht bin ich sein Club, den er sich gerade ausgesucht hat, warum auch immer. Und da braucht es neue Lösungen, und die sind digital. Stellt dich das zufrieden, oder?
Das reicht, ja. Nein, aber ich finde das halt eben genau spannend, dass du eben auch der, eben, wir haben es ja gesagt, die Macht Richtung Kunden gibst, und dann natürlich auch dem Kunden eben genau das zeigst, wann er möchte und wie er es möchte. Und ich sag mal, wenn du so Richtung TikTok guckst, dann hast du extrem schnelllebigen Content, ja, der immer mehr Nutzer, Milliarden von Nutzern mittlerweile. Auch nicht, das ist ja ein absoluter Trend. Das ist nicht nur TikTok, das ist ja überall mittlerweile zu sehen. Und die Aufmerksamkeitsspanne, und ich muss ehrlich sagen, ich erkenne es an mir selber, hätte ich so weit geschrumpft, und dann ist man mal eben irgendwie auf einer Social Media Plattform und scrollt da durch und realisiert eigentlich erstmal 5 Minuten später, oh, was mache ich hier eigentlich gerade? Wie siehst du das denn? Und ich glaube, das ist ein Problem, was viele ja auch Blockchain-Unternehmen haben, wenn sie Richtung näher an den Kunden ran wollen, gibt es natürlich immer das Problem, dass man da immer eigentlich noch in der digitalen Welt eine Plattform zwischen hat. Also sagen wir jetzt Instagram dazwischen, mal Facebook dazwischen, mal TikTok dazwischen, mal andere Plattformen dazwischen. Denkst du, ein Verein hat genug jetzt schon Nähe zum Kunden, um sie auf eine eigene digitale Plattform zu bringen? Das heißt, wir haben eben im Namen genannt, BVB hat eine eigene Plattform, der FC Bayern hat eine eigene Plattform. Oder siehst du da nochmal so eine Art Meta-Plattform drauf entstehen, die dann letztendlich so das Fan-Engagement fördert?
Gut, und unsere Wette qua dessen, was wir bauen, ist, dass Clubs oder wir könnten auch allgemeiner sagen, Sportentitäten selber solch eine Plattform haben können und brauchen. Die ist natürlich, das ist komplementär. Ich glaube, so ein bisschen, wenn du in der digitalen Welt dich umguckst, dann hast du als Blogger die Möglichkeit, auf Patreon deine größten Fans und Supporter an dich zu binden. Und dann hast du vielleicht dennoch immer noch Inhalte, die dem Rest des Webs zur Verfügung stehen. Und deshalb gibt es da quasi Segmente in deiner Audience. Und so ähnlich, glaube ich, verhält es sich auch im Sport. Aber ich glaube, die eigenen Plattformen für die größten Fans können Vereine. So, jetzt ist die Frage, aber können sie Plattformen? Und da unsere Wette ist, deshalb unser Produkt ist ja quasi ein Ecosystem as a Service oder du könntest auch sagen eine B2B2C-Lösung. Ja? Und genau an der Stelle wäre meine Wette, die Technologie können sie nicht und den Content, das kann natürlich auch noch nicht jeder, aber desto mehr die Wahrheit wird, und das sagen mir auch schon Verantwortliche im Sport, hey, wir sind natürlich auch ein Content-Business, desto mehr Kapazitäten wird man da aufbauen und da gibt es ja auch viele Dienstleister, die im Sport unterwegs sind, die dabei den Clubs helfen. Und deshalb wäre meine These für gewisse Fansegmente, müssen Clubs zu Plattformen werden und brauchen dann im Zweifel Technologieprovider, die ihnen dabei helfen, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat und eine Top-User-Experience und dergleichen.
Das wird dann heißen, sowas wie Sky bräuchte man dann nicht mehr. Das heißt, ich habe quasi auf einer eigenen Plattform, kann die Inhalte abrufen und brauche eigentlich gar keine separate Plattform.
Naja, also sagen wir so, das würde der ein oder andere träumt in diese Richtung, zumindest auch da musst du jede Sportart dir nochmal anders anschauen, wie die funktioniert, aber im deutschen Fußball, die großen Bayern München, Borussia Dortmund, glaube ich, würden sehr gerne ihre Rechte zumindest international direkt vermarkten können. Das ist nicht der Fall hier. Zum Beispiel in der NBA ist es anders, da gibt es dann manche Spiele, können die Clubs selber vermarkten an die regionalen TV-Networks, da funktioniert ja der amerikanische TV-Markt auch ganz anders und die Top-Spiele auf TNT, ABC und so weiter werden zentral über die Liga vermarktet. Aber sagen wir so, ob wirklich der Spiele-Content auf eigenen Plattformen der Clubs stattfinden wird, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, außer vielleicht in ganz kleinen Ligen oder da, du kannst ja solche Dinge auch ligaweit dir überlegen, auszurollen. Ja, also wir reden gerade selber mit ersten Ligen, ja, das sind ist alles nicht spruchreif, aber auch da könntest du dir ja vorstellen, orchestriert Dinge zu tun. Und dann ist das möglich.
Die werden natürlich auch noch ein Wörtchen mitreden zu haben. Also das ist ja eben, warum brauche ich zum Beispiel jetzt ein Sky-Abo und ein Prime-Abo und was auch immer ich noch alles brauche, um alle Spiele zu sehen. Ich möchte eigentlich Inhalte selektiv auswählen. Ich möchte mal das Spiel hier gucken, ich möchte das Spiel da gucken. Ich möchte eigentlich gar nicht irgendwie ein Monatsabo abschließen und mich für irgendwas binden. Und das finde ich eine. Und da ist, glaube ich, auch wieder das Potenzial von Blockchain, eben weil es so eine, sei es jetzt durch Token oder eben auch durch eine dezentrale Struktur, sowas halt ermöglicht. Und das finde ich halt immer spannend zu sehen, wieso da auch auf der Ebene so eine Marktmachtverschiebung entstehen kann. Ne, dass ich nicht mehr irgendwie, ich meine, erstmal hat es das lineare Fernsehen vorgegeben, was ich gucke, aber jetzt sind wir eigentlich nur einen Schritt weiter gekommen und jetzt geben es die digitalen Plattformen vor, welche Spiele ich sehen darf und welche nicht. Und ich glaube, der nächste Schritt ist eben, dass ich als Nutzer entscheiden kann, was ich sehen will, egal woher es kommt.
Ich glaube, das muss ja auch nicht zwingend ein Entweder-Oder sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, aber ich dachte, dass es auf Sky auch mal die Möglichkeit gab, Einzelspiele zu kaufen. Vielleicht gibt es das nicht mehr. Das waren horrende Preise und dann klar, sagen wir, Micropayments funktioniert eh nicht. Ich bin selber aus Business-Model-Sicht, Subscription ist super. Aber es gibt unterschiedliche Fan-Typen auch da, ja. Ich glaube, ein Bundle kann immer sinnvoll sein. Jetzt ist es heute sehr, sehr fragmentiert, der Markt. Das heißt, du brauchst nicht ein Bundle, sondern du brauchst zwei, drei, vielleicht sogar noch mehr Bundles, um den ganzen Content aus einer Sportart sehen zu können. Das ist nicht super nutzerfreundlich. Mal schauen, wie sich der Markt perspektivisch entwickelt. Aktuell gibt es einfach genug Interesse an Live-Sportrechten, deshalb genug Zahlungsbereitschaft, und das machen sich natürlich die Rechtehalter, die Rechtevermarkter zunutze. Deshalb haben wir so Situationen, ob es irgendwann mal darüber ganze Bundles gibt, sei mal dahingestellt. Bin ich jetzt auch nicht vollkommen auskunftsfähig, wie die Zukunft dort aussehen wird. Ich glaube aber, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, nutzerfreundlich ist, dass du es selber bestimmen kannst. Und wenn mehrere Modelle parallel existieren am Markt, dann gewinnen, glaube ich, alle Beteiligten.
Thomas, jetzt bist du ja jemand, der, wir haben es am Anfang schon thematisiert, nicht die Blockchain in den Vordergrund stellt, sondern da wirklich ein Produkt bauen möchte, was einem Kunden gefällt und einem Kunden wirklich oder ein Fan, was ja auch dann der Kunde ist, ein Problem löst. Was findest du wichtig dabei? Also was würdest du so als Learnings jetzt auch sehen in diesem Prozess? Ich meine, wie du auch in die Selbstständigkeit reingekommen bist, aber was für Learnings würdest du ziehen, wenn jemand anderes auch ein Blockchain-Produkt bauen möchte, was eben sich auf Kunden fokussiert und echten Mehrwert darstellt? Also was würdest du sagen, was hast du bei dem Prozess gelernt?
Wenn wir jetzt mit einer Audience sprechen, die in der Blockchain-Welt verwurzelt ist, dann würde ich sagen, mach Kompromisse. So wie wir von der Architektur unser Produkt jetzt erstmal bauen, entspricht das auf jeden Fall nicht der reinen Lehre der dezentralisierten Blockchain. So. Das hat verschiedene Gründe. Das hat vor allen Dingen Gründe von technologischer Reife und welchen Anforderungen musst du denn nachkommen, wenn du in einem absolut populären Massenmarkt wie dem Sport ein erfolgreiches Produkt entwickeln willst. Und wenn du das tun willst, wenn deine Zielgruppe also nicht originär ein Interesse an Krypto hat, an Blockchain hat, dann musst du ein Produkt bauen, so wie du alle anderen Technologieprodukte auch baust. Und da geht es an allererster Linie darum, löse ein Problem für deinen Kunden, für deinen User und entwickle eine User Experience, die Spaß macht. Und das versuchen wir zu lösen. Ich kann jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, wir haben das komplett gelöst, aber das ist unser Ansinnen. Da investieren wir jede Menge Zeit, Ressourcen, Hirnschmalz etc. rein, genau das zu tun. Und schau, Innovation verläuft immer in Etappen. Ja? Das Web 1.0 war nicht so gut, zumindest auf manchen Ebenen, wie das Web dann sich entwickelt hat im Laufe der Jahre. Und so ist es wahrscheinlich auch hier. Man hätte vielleicht auch am Anfang zu Web 1.0 Zeiten gesagt, naja, aber es müsste doch noch demokratischer sein. Jeder sollte hier was schreiben können. Nicht nur Leute, die in der Lage sind, FTP und HTML und CSS und vielleicht sogar Flash zu bedienen, sondern jeder sollte das können. So, aber dann mussten erst Dinge wie Ruby on Rails, Web 2.0, also dieser Technologie-Stack reif werden, damit man diese Anwendungen so nahtlos umsetzen konnte. Und ich glaube, so ist es auch im Krypto- und Blockchain-Bereich. Der Design Space ist heute da, es ist jede Menge Brainpower da von Menschen, die sich überlegen, was kann das denn bedeuten? Und es passiert ja jede Menge, das ist doch der Sinn deines Podcasts, dass mehr Leute sagen, okay, wir wollen jetzt wirkliche Lösungen bauen, die in der echten Welt ankommen. Und das braucht aber Zeit und das ist normal. Wer sagt, oh, Krypto hat doch nicht zu nichts gebracht, ich glaube, der unterschätzt, wie roh noch dieser Technologie-Stack vor 3-4 Jahren war. Und wenn ich heute mit meinen Entwicklern rede, dann ist er natürlich immer noch roh und unausgegoren verglichen mit dem, was heute der normale Web 2.0 Development Stack ist, aber er ist viel, viel weiter als noch vor wenigen Jahren, genau weil du so viel Aktivität hast und weil jenseits all dem Schindluder und den Scams, den es rund um die ICO-Zeit gab, eben doch genug Teams und genug smarte Köpfe wirklich Dinge bauen und Lösungen bauen.
Definitiv ein richtiger Punkt, vor allem smarte Köpfe. Also es ist echt, ich meine, mal einer gesagt, er ist dann auf Blockchain aufmerksam geworden, als ihn ganz viele schlaue Leute auf das Thema angesprochen haben. Und ich glaube, das ist ein absolut sicheres Zeichen. Und Blockchain als Infrastrukturtechnologie braucht eben genau das, um sich zu entfalten. Thomas, wie könnte ich Leute kontaktieren und was für Leute sollten dich kontaktieren? Also wonach seid ihr auf der Suche? Sollten euch Vereine kontaktieren, Investoren, Businesspartner, also was wäre dir lieb, sollte in deine Inbox flattern?
Ah, spannende Leute dürfen mich immer gerne kontaktieren. Fangen wir mal vorne an, wo kann man mich kontaktieren? Am besten kannst du mir auf Twitter unter @thomase folgen, alles zusammengeschrieben. Und du kannst mir auch gerne E-Mails schreiben. Das machst du am besten an thomas@liquidity.team. Das sind die Wege, wie du mich erreichen kannst, aber LinkedIn und alles. Also Google meinen Namen und du wirst irgendeinen Weg finden, mich zu kontaktieren. Das ist nicht streng geheim. Wen wir suchen, uns interessieren natürlich Leute aus dem Sportbusiness, uns interessieren. Wir suchen aber gerade auch Mitarbeiter. Wir müssen jetzt ein ziemlich schlagkräftiges, cooles Team aufbauen. Das heißt, wenn du hier Hörer hast, die Entwickler sind und Tech-Kompetenzen haben, shoot das in E-Mail. Wir suchen auch fitte Marketer. Wir suchen Menschen, die Krypto-Bezug haben, aber natürlich auch Leute, die mit Sport und der Sportindustrie was anfangen können. Für unser Team. Und auch da würde ich sagen, was wir gerade hatten, das Thema generell smarte Köpfe sind für unser Team wahnsinnig interessant. Und darüber hinaus, wenn es hier kryptoaffine Sportfans gibt, die sagen, hey, ich würde gerne das Ganze testen, die sollten uns dann vielleicht auch auf Twitter folgen, vielleicht dem Liquidity-Account oder unseren Newsletter mal abonnieren. Da kann man dem Ganzen folgen. Denn natürlich wird es demnächst dann auch ein Beta-Produkt geben, das zu testen ist. Und ansonsten, wer das hier spannend findet und Redebedarf hat, möge sich gerne melden.
Sehr, sehr cool. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, vor allem, weil es eine Industrie ist, nenne ich es einfach mal, der sehr, sehr, sehr viel bevorsteht. Ja, und ihr seid ja quasi mittendrin. Und ich glaube, da wird extrem schnell auch was passieren. Ja, ich glaube auch jetzt wahrscheinlich durch Corona bedingt, ja, was dann auch vielleicht auch positive Seiten hat, dass die Digitalisierung nach vorne getrieben wird. Und ich glaube auch in dem Bereich. Man hat es gesehen, Menschen, leere Stadien und so weiter. Ich glaube, da ist ja auch vielen Vereinen klar geworden, okay, wir müssen ja eigentlich was machen.
Absolut.
Thomas, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Hey, Julian, dir auch. Vielen Dank. Mach's gut.
Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello@julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.